Ja. Es wird wieder aufgenommen. Wir möchten es zu Beginn aufnehmen und es ist ja so gedacht, dass wir auch anschließend gemeinsam noch in einen tieferen gemeinsamen Austausch kommen. Da werden wir aber auch die Aufnahme dann stoppen. Ja, das wird also dann nicht extra aufgenommen. Ich versuche etwas zusammenzufassen vom Freitag und dann. Anschließend habe ich auch einzelne Fragen, wo Frau Faulhaber uns auch noch Rede und Antwort stehen wird. Und anschließend gibt es vielleicht noch weitere Fragen aus der Runde, aber anschließend wäre es so gedacht, Frau Faulhaber, dass Sie sich dann verabschieden, sodass wir als Gemeinschaft nochmal intensiv ins Gespräch kommen können. Wir haben also am Freitag das Kindesexamen durch einige Beispiele von Ihnen, Pfarrer Faulhaber, in einer sehr reinsten und edelsten Form erfahren. Die Sprache des Vaters rührt an die Ureffekte des Kindes, die in der Kindheit grundgelegt werden und unser menschliches Verhalten, so wie wir gehört haben, und unser Sein als Erwachsene bestimmen. Sie prägen unsere Beziehungsfähigkeit zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Die Begegnung des Vaters, unseres Vaters im Kindesexamen mit dem inneren Kind waren für die Frauen, überwiegend Frauen, heilige Augenblicke, wo sozusagen gleichsam der Vater in der Tiefe der Seele zu den tiefsten Schichten stieg, denn dort lebt das Kind. Das Kindesexamen rührt also an die tiefsten Wurzeln des Menschseins. Bei diesen heiligen Augenblicken geht es um den Vorgang der Heilung. Heilung von Verletzungen und Kränkungen aus der Kindheit. Wir durften also von Ihnen, Pfarrer Faulhaber, hören, wo unser Vater die tiefsten Schichten der Seele gegriffen hat. Die Erfahrung der Ohnmacht und des Kleinseins des Kindes in der Beziehungsfähigkeit und Abhängigkeit zu Vater war einer der Beispiele, welches aber in die absolute Freiheit und Unabhängigkeit führt, immer gegründet im Vater und in Gott. Da dort gehalten, beheimatet und geborgen. Und aus diesem Erleben vom Freitag kam mir spontan einige Fragen, die ich Ihnen gerne stellen möchte und möchte dann auch die Runde natürlich eröffnen für weitere Fragen, die vielleicht den Einzelnen noch kamen. Eine Frage speziell, auch zu der Thematik Ohnmacht und Kleinsein. Wenn es darum heißt, und der Frage, was darf der Vater mit dem Kind tun, alles, da kam mir spontan die Frage, wer möchte heute eigentlich noch klein sein? In der Gesellschaft, in der heutigen, unserer Gesellschaft, da muss man perfekt sein, vollkommen, darf kaum Schwäche zeigen. Und ist dann nicht ein Widerspruch, wenn es heißt, die Erfahrung des Kleinseins führt zu einer Größe in Freiheit und Unabhängigkeit. Pfarrer Faulhaber, ich weiß nicht, ich habe noch weitere Fragen. Soll ich die alle jetzt nennen oder möchte sie auf die einzelne Frage gleich oder auf die Frage gleich eingehen?
Ich vermute, dass es besser ist. Sonst weiß man am Schluss nicht mehr, welche Frage am Anfang stand.
Genau.
Ja, dann kann ich gleich.
Gerne.
Es geht heute Abend hier darum, mich kurz zu fassen. Ich werde mich bemühen, dass heute wirklich viel Zeit für Sie selber bleibt. Das Wort Kleinsein ist so etwas wie ein Endbegriff unseres Vaters. Also er hat viele, viele menschliche Erfahrungen, da müssen wir jetzt nennen, Da gehört die Schwäche dazu, die Sünden dazu. Da gehört dazu, wo ich mich selber nicht ertragen kann. Da gehört dazu, was andere an mir nicht mögen. Also grenzenlos alles Defizitäre, sage ich mal, ja. Und da versucht er jetzt wiederum einen Begriff, der das Tiefste in der Seele weckt. Es ist alles ein Kleinsein, ja. Und damit ist eigentlich schon ein Stück weit das negative Vorzeichen genommen, ja. Kleinsein meint bei ihm zutiefst, dass ich ganz ich selber sein darf, ja. Kleinsein, da liegt für ihn drin, ganz authentisch sein, ganz wahrhaftig sein. Ich bin so angenommen, wie ich bin. Das Hindernis dabei ist, dass wir selber uns schwer tun, uns wirklich ganz so anzunehmen, wie wir wirklich sind, ja, ganz echt, sondern muss ich jetzt nicht aufzählen. Sie sagten, immer muss eine Rolle spielen in der Gesellschaft, ja. In Schönstatt soll man doch ein bisschen dem Ideal entsprechen, ja. Man hat von sich selber ein Selbstbild, man möchte vor den anderen doch auch gut irgendwie dastehen. Und das alles hindert uns wirklich ganz und gar wir selber zu sein. Das heißt, wenn es gelingt, mich mit all diesem, was ich nicht gerne annehme, selber, ja, mich mit all dem jetzt annehmen zu lassen, ja, dann und ich dann wirklich ich selber sein darf, ohne ständige Kontrolle, ja, wie will ich sein, wie soll ich sein, wie darf ich nicht sein, ja, wenn ich wirklich ganz ich selber bin, das ist Freiheit, ja. Ich bin frei, ich, so bin ich, so darf ich sein, so liebt mich der Vater, ja. Und das fasst er mit dem Wort Kind sein, ja. Denn das entspricht auch dem natürlichen Kind. Ein Kind will nicht irgendetwas anderes sein. Es ist einfach so, wie es ist und so, wie es sich geliebt erlebt.
Ja, danke. Vielen Dank. Was mir auch noch kam, war diese Überlegung des Kindesexamen. Also wem gehört das Kind? Da geht es ja letztendlich um, ich sage mal, die Liebe. Und ist nicht sogar die Liebe eigentlich das zentralste Thema vom Kindesexamen? Und wenn wir dann weiter, bekam man dann natürlich auch diese Gedanken, ja, es gibt diese Elternliebe, die geschwisterliche Liebe, klar, die Gottesliebe, die Kindesliebe, sind ja alles Ausdrucksformen der Liebe. Und wie gelingt es uns da tiefer auch noch, ich sage mal, gerade in diesen ganzen Bereich der Liebe vorzudringen? Weil es ja so, ich sage mal, grundgelegt ist im Kindesexamen. Welche Wege gibt es dazu oder wo kann man da auch noch mal dieses noch tiefer, ja, in sich aufschließen, eröffnen. Wie sehen Sie gerade diese Gefühlswelt der Liebe im Blick auch nochmal auf das Kindesexamen?
Also das Erste, was Sie sagten, dass es im Kindesexamen von Anfang bis zum Schluss um das Lieben geht, ist gar keine Frage. Obwohl dieses Wort nicht auftaucht, ja. Also Sie könnten da so diesen Grundbegriff unseres Vaters alles aus Liebe, alles durch Liebe, alles für Liebe. Sie können jedes dieser Worte in jede Frage mal einfügen, ja, dann entfaltet sich da die ganzen Dimensionen der Liebe, die im Kindesexamen angesprochen sind. Die Frage natürlich, also wie finde ich zu einer größeren Liebe? Natürlich die Grundfrage des Menschen. Ja. Unser Vater hat, das steht ja schon ganz am Anfang, auch vom Werk der Heiligkeit, das war sein Spruch, so wie man Gehen nur durch Gehen lernt, indem man geht, sagt er, so kann man Liebe nur durch Lieben lernen. Ja? Also gut, was natürlich jetzt diese ganze Welt ist, in die wir uns hineinbewegen an diesen Vaterbegegnungsabenden, ist jetzt eher, wie kann auch in der Beziehung Kind, Vater, Geschwisterbeziehung, Familienbeziehung, ja, wie kann so ein Beziehungsraum geschaffen werden, dass die Liebe wachsen kann, ja?
Ja, das ist ja dann auch wieder so eine Anfrage an uns, ne, im Blick auf Kurs und Gruppe, wo vielleicht die Intimität da seinen größeren Raum hat, ja, ne, wo vielleicht auch, Sie haben gestern, das kommt mir jetzt spontan, Sie haben, nee, gestern am Freitag, nicht gestern am Freitag auch nochmal gesagt, war so eine Frage für Sie selber auch, ob Sie nicht einmal in Ihrer Priestergruppe, den Raum öffne, sich gegenseitig mal von der Beziehung zum leiblichen Vater zu erzählen, wer möchte, ja. Das ist ja, glaube ich, gerade in Gruppe und Kurs so eine Möglichkeit, die vielleicht auch bei uns einmal als Anregung in der Gruppe sein könnte. Stelle ich jetzt mal nur so in den Raum, weil ich das auch nochmal ganz bewusst aufgenommen habe, was Sie am Freitag dazu oder was Sie selber bewegt.
Also wir waren ja mal bei unserem Vater als Kurs und wollten da auch von ihm Ratschläge hören. Es ging um Gemeinschaft zu leben, obwohl man voneinander entfernt lebt. Aber die Frage ist jetzt nicht das Entscheidende, sondern was er uns mehrfach dann sagte, war das Wort experimentieren Sie. Ja? Experimentieren Sie. Das kann ich eigentlich auch nur in dem Zusammenhang sagen. Ich habe, um jetzt auch mich da nicht ganz rauszuhalten, als ich so als junger Priester in eine Verbandsgruppe kam, waren alles natürlich viele Jahre älter als ich. Damals bestand Gruppenleben stark drin, wir behandeln Themen, ja. Jemand hat einen Impuls oder ein Referat gegeben und dann wurde darüber gesprochen, ja. Ich muss sagen, ich habe jahrelang am Ende jedes Gruppentreffens den ganzen Abend gebraucht, um mich zu erholen von diesen Gruppentreffen. Ja, die waren wahnsinnig belastend. Ja. Wir haben dann eine neue Gruppe gebildet, waren dann auch Jüngere. Der Durchbruch kam, als einer in einer wirklich schlimmen Situation war, dem ging es wirklich schlecht. Und der konnte einfach nicht mehr anders, der hat so sein ganzes Elend mal angefangen zu erzählen, ja. Und das ging dann weiter. Und mit diesem Moment, das hat einen Umschwung in unserer Gruppe, und zwar sehr tief und sehr nachhaltig gebracht, diese Erfahrung, dort, wo man seine Wunde zeigt, da kommt man einander nahe, ja. Da, wo man etwas von seinem Herzen öffnet, das kann ich natürlich jetzt nicht in Ihrer Gemeinschaft beurteilen, aber ich nenne ein kleines Beispiel von gestern. Da war also ein Klausurtag des Fachgemeinderates Bronzell. Und wir haben inzwischen, haben wir da viele Erfahrungen gemacht, begonnen mit etwas Gewagtem, möchte ich mal sagen, Herzensrunde, ja. Danach so beim Nachgespräch, und ich kannte die fast alle nicht, ja. Die kannten sich untereinander, sagten die, in dem Moment, wo wir angefangen haben, aus dem Herzen zu sprechen, und das war bereits am Anfang, ist eine andere Atmosphäre entstanden, ist Nähe zueinander entstanden. Und das wünschen wir uns eigentlich. Sie haben es dann so genannt, wir möchten lernen, von Herz zu Herz zu sprechen. Ja. Wir tun das also inzwischen direkt in so Gruppen, in dieser sogenannten Herzensrunde. Einfach, es ist eine sehr einfache Art, ja. dass überhaupt sich mal etwas lockert, ja, und man nicht meint, ich muss jetzt irgendeinem Thema etwas sagen, ja, ich muss etwas Kluges sagen, sondern ja, das Herz zu öffnen. Und das verändert das Erleben von dieser Begegnung, dieses Beisammenseins.
Ja, vielen Dank, das ist ein schöner Impuls. Ich denke auch, eine schöne Anregung, jetzt auch im Blick auf die Gruppen, ja. Da machen wir intensiver, ja.
Ich kann Ihnen das mal nennen, ist unheimlich einfach, weil es zunächst nicht verlangt, dass man seine Gefühle aussprechen muss, ja. Die fließen hier ein, aber man spricht sie nicht aus. Und das ist natürlich als erster Schritt. Wir sind so oft nicht gewohnt, über eigene Gefühle zu sprechen. Ja. Das hat dann einfach so, die Frage ist, wir denken in einer Stille kurz nach, was hat in der letzten Zeit dein Herz berührt? Kann was Schönes sein, kann was Trauriges sein, können völlige Kleinigkeiten sein. Sollen nicht intime sein, sagen wir auch, das ist eine persönliche Sache. Aber irgendein kleines Erlebnis, was sein Herz berührt hat, ja. Und das ist seltsam, wir machen das seit ein paar Jahren. Das können alle, ja. Im kleinen Kreis, im großen Kreis ist eigenartig, ja. Aber etwas, was einem einfach im Herzen nahegegangen ist, mitzuteilen, das liegt irgendwie ins Menschen, ja, das geht. Und jetzt kommt der gewisse, also wenn ich würde sagen, dieses Vorgehen dazu. Wir sagen dann, ja, die anderen hören nur, niemand unterbricht, ja. Das machen wir sonst immer. Wir tun nur hören. So, und wenn die Person das erzählt hat, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, das ist die Resonanz. Wenn ich etwas von mir mitgeteilt habe und alle sitzen stumm da, dann werde ich unsicher, ja. Ich weiß nicht, ist es aufgenommen worden, ja. Das kann manchmal fast verletzen, ja. Ich habe das von mir mitgeteilt und ist es den anderen egal? Was haben die dabei gedacht? Deswegen braucht es die Resonanz, ja. Das ist wieder eine Kleinigkeit. Resonanz bedeutet negativ. Als erstes nicht unterbrechen, habe ich schon genannt. Als zweites nicht vergleichen. Also das machen wir Menschen einfach spontan. Wenn jemand sagt, oh, im Moment habe ich so mit Migräne, dann sagt der Nächste, Migräne, oh, das kenne ich auch. Ja. Und fängt von sich an zu erzählen. Die Wirkung ist für mich, wenn ich zuerst von Migräne gesprochen habe, ich werde damit ganz ernst genommen. Ja. Der andere benutzt nur meine Migräne, um selber zu sprechen. Ja. Also niemals vergleichen, das Dritte nicht bewerten. Ja. Also wir sagen da was drauf, aber es darf nichts Bewertendes sein. Ja. Und was auch wichtig ist, vor allem in unseren Kreisen, nicht beraten. Ja. Das liegt uns einfach mal, wir müssen dem anderen gute Ratschläge geben. Eine Frau sagt mal, Ratschläge sind Schläge, ja. So, sondern worin besteht die Resonanz? Die besteht darin, dass wir beim anderen bleiben, ja, nicht uns selber ins Spiel bringen, aber dem anderen etwas Gutes zusprechen. Also ich bleibe mal bei der Migräne. Muss ich jetzt selber fragen, was hat mich wirklich berührt beim Hören? Und das könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, also, weil du das erzählt hast, ich bewundere dich, wie du mit deiner Migräne umgehst. Ja, versteht sie? Ich bin ganz beim anderen geblieben. Ich habe etwas gesagt, was ihm gut tut. Das ist kein Ratschlag, ja. Etwas, was ich ja praktisch aus dem Herzen wieder ins Herz des anderen spreche. So etwas ist also die Sache von einer 20 Minuten, ja, einer kleinen Gruppe. Ja. Es braucht nicht viel Zeit. Aber damit öffnet sich ein innerer Raum gegenseitig. Ja.
Vielen Dank. Schön. Sehr schöne Anregung für die nächsten Gruppentage. So mal mit der Gruppe zu beginnen. Ich habe noch eine Frage, die mir dann kam, wo wir ja intensiv über das Kindesexamen gesprochen haben und diese Intimität. Und wenn man dann schaut, im Blick auf die große Thematik des Missbrauchs in unserer Kirche, aber auch gesellschaftlich betrachtet, Übergriffe in der Begleitung, wusste unser Vater eigentlich, war ihm das bewusst, dass er sich da immer am Rande bewegte, also wirklich so in einer Grenzsituation war. Ich meine, er hat ja damit viel riskiert. Wie würde Sie das einschätzen?
Da brauche ich nichts einzuschätzen. Er hat es sehr, sehr klar geäußert. Ich habe erst Freitag oder Samstag geschaut, dass ich die Stelle nicht da habe. Er hat deutlich davon gesprochen, er war sich bewusst, nicht nur, dass es ein großes Wagnis ist, das er eingeht, sondern er war sich bewusst, dass das Risiko, ist jetzt all meine eigenen Worte, ich habe kein Zitat von ihm, dass dieses Risiko mit großer Wahrscheinlichkeit eintritt, dass da Verleumdungen entstehen, dass da Dinge in die Öffentlichkeit gehen, dass also, es ist schade, dass ich Ihnen wirklich sagen kann. Also er war sich bewusst, das wird mit, die Gefahr ist sehr, sehr groß und naheliegend, dass daraus ein Skandal wird in der Öffentlichkeit. Ja. Und dann sagt er, die Sache war mir, die Sache passt jetzt auch nicht, ja, war mir so viel wert, so viel wichtig, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Ja. Also sehr klar gesehen. Die Stelle, die ich da zuletzt gehört habe, da geht er noch einen Schritt weiter. Da sagt er, in so einer großen Gemeinschaft sind immer auch ein paar krankhafte Personen da und die werden die Skandale auslösen. Ja. Er hat es sehr, sehr klar gesehen. Ja. Aber es war für ihn seine Sendung und dafür ist er das auch eingegangen. Die andere Frage ist, wie er in der heutigen Situation, ja, wo also Missbrauch derartig allenthalben zum Thema geworden ist, ja, wie er sich da verhalten würde. Also ich vermute, das sind jetzt wirklich Spekulationen, aber Formulierungen, ich nehme eine, die für ihn sehr wichtig war, dass er sagte, ich bin für Sie der liebe Gott, ja. Das ist wieder eine kindliche Sprache, ja, wo er dieses Transparent auf Gott hin, kann man alles theologisch absichern nach allen Seiten. Ich bin für Sie der liebe Gott. Das muss er bereits in dem Brief vom 31. Mai schon diese Aussage da verteidigen, ja. In den gegenwärtigen, hat mir gerade dieser Tage der Bischof Gerber gesagt, den geistlichen Missbrauch, die macht da gerade Papier, versuchen wir so zu formulieren, wenn ein Mensch nicht klar unterscheidet, was er als Mensch sagt und was Gott sagt, ja, wenn da eine Vermischung kommt, ja, dass man das Gefühl hat, der spricht, als würde Gott selber aus ihm sprechen, ja, das ist das Wesen des geistlichen Missbrauchs, ja. Also wenn wir diese Definition nehmen, dann wäre das rundum alles Missbrauch. Ja. Da weiß ich nicht, ob unser Vater da solche Formulierungen, von denen er weiß, die müssen heute missverstanden werden aus diesen Missbrauchserfahrungen, ja, wo Kinder einfach das, was ein Priester macht, das will der liebe Gott. Ja. Das war halt so die irrige Vorstellung. Und das hätte in den Mist dazu geführt, dass sie willfährig wurden. Ja? Also es ist einfach eine offene Frage, ob er heute da in seiner Sprache anders vorgehen würde, weiß ich nicht.
Vielen Dank. Also ich bin jetzt mit meiner Frage durch und möchte gern Raum öffnen für weitere Fragen. Gabi?
Ich hätte jetzt ein bisschen eine andere Frage. Sie haben das letzte Mal gesagt, oder habe ich es falsch verstanden? Aber das wollte ich gerne nachfragen. Je kleiner man sich macht, umso mehr ist man beziehungsfähig. Das hätte ich noch gerne gewusst, was Sie da drunter meinen. Bisschen.
Ja, also das war ja ein, das war ja ein Zitat von dem, na, das fällt mir so an, von diesem Psychologen aus dem Buch, das ich Ihnen gezeigt hatte. Ja, ich habe das auch vorgelesen, das Zitat, weil es mich selber etwas überrascht hat. Ja.
Ja.
Also ich könnte es vielleicht selber jetzt gar nicht so wiedergeben. Ich denke, es geht in dieselbe Richtung von dem, was wir am Anfang gesagt haben. Klein sein bedeutet, ich habe gelernt, mich zu freuen an dem, wie ich bin, mit all den Mängeln und Schrammen und was ich habe. Ja. Und dadurch gehen diese Hindernisse in der Beziehung, ja, wie werde ich akzeptiert? Versteht mich der andere? Ja, das sind also die unteren Nöte, die wir haben. Falle ich dem zur Last? Ja, und so weiter. Wenn das ausgeräumt ist, dass dann natürlich die Seele frei ist, in Beziehung zu treten.
Danke.
Rosemarie?
Genau, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, wo hat unser Vater dieses Kindesexamen gelernt oder ist es einfach durch die Erziehung der Marienschwestern im Tun praktisch, hat er das einfach erkannt, dass es wichtig ist? Und die zweite Frage, warum hat er es nur für Frauen als ein Instrument und als eine wichtige Erziehungsmöglichkeit genommen und nicht bei den Priestern oder Männern?
Ich habe die zweite Frage nicht ganz verstanden. Ich wiederhole mal, sagten Sie, warum hat er das bei Frauen, aber nicht bei Männern vorgenommen?
Ja? Genau.
Also zu dem ersten, da gibt es einige Aussagen bei ihm. Das Kindesexamen hat sich, ich glaube, er sagt mal, durch Tausende von Erfahrungen mit Frauen heraus entwickelt. Das war ein langer Prozess. Ja. Er hat mehr und mehr in vielen, vielen Einzelbegleitungen die Bedürfnisse der menschlichen Seele, die Bedürfnisse der Seele der Frau betont er besonders, ja, die hat er wahrgenommen. Und mit denen kam er ins Gespräch, ja, mit diesen Urbedürfnissen, die Menschen da sind. Zum Beispiel, ich möchte jemand gehören, ja. So, und er hat langsam auch rausgefunden, welche Worte, die er gebraucht, welche Art er damit umgeht, findet wieder Resonanz in der Seele, ja. Und so ist ein langen Prozess, hat sich das wie alles verdichtet auf diese vier Fragen, ja. Wo er gewusst hat, damit rühre ich, sammel an die vier Urbedürfnisse in der menschlichen Seele an. Er hat dann später, das stand nicht am Anfang, entdeckt, dass das den drei Liebesfragen Jesu an Petrus entspricht. Ja? Liebst du mich? Interessant, was Sie, Frau Betzner, vorhin sagten, ist nicht alles im Grund, geht es nicht um die Liebe. Ja? Und das ist interessant, dass er zu dem Kindesexamen eine Parallele gefunden hat oder gar eine Bestätigung gefunden hat, wie Jesus das dem Petrus gegenüber gemacht hat. Dort ist dann alles nur auf die Liebe ausgerichtet, ja. Ich kann nicht beantworten, ob er bei Männern das gar nicht gemacht hat, ja. Ich weiß es nicht, es ist mir nie begegnet. Ich könnte da auch nicht den Grund nennen.
Okay. Jo. Vielen Dank.
Ja, weitere Fragen?
Gut, ansonsten würde ich eine Schlussbemerkung machen.
Ja, gerne.
Wir haben bei unserem ganzen Gespräch natürlich eine gewisse Einseitigkeit. Vielleicht erinnern Sie sich, dass in einem Gespräch mal bestätigte, wir könnten auch in unserer brüderlichen Gemeinschaft gleichsam einander Väter sein, ja? Und so praktisch als Gemeinschaft diese Vatererfahrung fortsetzen. So. Und jetzt ist der Punkt, wir haben, glaube ich, überhaupt nicht vom Muttersein gesprochen. Und das entspricht ja haargenau dem, ja? Da möchte ich dazu nennen, unser Vater wollte und war auch in hohem Maße eine Mutter, ja? Also wenn man liest, wie er mit den Jungs umgegangen ist, wenn die gefroren haben, Karma hatte Wolldecke eingebracht, dass er nicht so friert. Ja? Einer, der gern geraucht hat, dem hat er Zigarren an die Front geschickt. Ja? Also er hat sehr stark in sich das Mütterliche entwickelt. Und Pater Menningen, wenn er erzählt, seine ganzen ersten Begegnungen, da war er eine Mutter, die das Heimweh ihm umgegangen. Sie hat einfach vor Heimweh geweint bei ihm. Ja? Also er war in hohem Maße eine Mutter. Und das wollte er auf unsere Priestergemeinschaft. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Wenn wir den Kontrakt schließen, ja, dann versprechen wir den Gehorsam. So. Und dann verspricht auch der Obere uns etwas. Im alten Stil, was müsste der Obere versprechen? Ich verspreche den Gehorsam und er verspricht die Führung, ja? Er verspricht, ich werde führen und wir gehorchen. Das hat er nicht, sondern seine Frage ist, er verspricht die Umsorgung, verspricht er, ja? Der Obere verspricht als Mann, Männern, die Umsorgung. Das ist total eine mütterliche Sache, ja? Deswegen möchte ich es einfach mal anregen, wenn er uns sagte, wir können durch einen als Brüder einander Väter sein, dann gilt es, denke ich, entsprechend. Sie können als in einer geschwisterlichen Gemeinschaft einander Mütter sein. Und ich denke, dass hier dieselbe Welt in anderer Weise sich auftut, wie all das, was wir von Vater sagen. Ja? Das wollte ich noch gerne einfach abschließend. Ich wünsche Ihnen jetzt der Wunsch kann natürlich nur sein, dass Sie in der weiteren Stunde, sagen wir mal, Ihr Herz so einen kleinen Spalt füreinander aufmachen, einen ganz kleinen Spalt, ja?
Ja, vielen Dank
dafür. Ich verabschiede mich.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Faulhaber, für die kostbare Zeit, diese wertvolle Beiträge und Zeugnisse und Erfahrungswerte und breites Spektrum, was Sie uns geschenkt haben. Vielen herzlichen Dank. Ja. Und Vater hat durch Sie gesprochen, kann ich nur sagen. Also, ja. Dankeschön noch einmal an
diese Jetzt sind Zeit. Sie dran.
Jetzt sind wir dran, genau.